So, hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Mit mir dabei sind heute zwei Damen. Ich will noch nicht zu viel sagen, aber es wird auf jeden Fall abgefahren. Es wird auf jeden Fall ein cooles Thema gleich. Irmi und Jasmin von 12 for Hire, grüß euch. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns voll, dass wir hier sein dürfen.
Ja, von mir auch. Dankeschön. Und ja, wir sind sehr gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt und ihr da draußen könnt tatsächlich auch ziemlich gespannt sein, denn wir steigen jetzt gleich in ein Thema rein, das wir so noch nicht im Podcast hatten und was auch im Vorhinein schon mein Interesse irgendwie geweckt hat, weil das, was ihr euch überlebt habt mit 12 for Hire, das Konzept, das Produkt, was ihr anbietet, ist etwas spezieller, sagen wir es mal so. Vielleicht mögt ihr einmal was dazu sagen, was es da eigentlich mit auf sich hat und was es auch irgendwo mit D&D, sag ich ja mal, Dungeons & Dragons, sag ich, zu tun hat.
Ja, gerne. Genau, also was wir machen in einem kurzen Satz ist, wir machen Teamentwicklung und zwar mit Pen-and-Paper-Rollenspielen. Und genau, Pen and Paper ist ein Begriff, der kommt zwar immer mehr in den Mainstream, ist da aber noch nicht dementsprechend. Also alle, die jetzt keine Ahnung haben, wir erklären das jetzt. genau, wie du gerade gesagt hast, Dungeons and Dragons, das ist so das bekannteste Pen and Paper Rollenspiel, was man vielleicht noch am ehesten vielleicht mal bei der Big Bang Theory oder bei Stranger Things gesehen hat. Und D&D ist natürlich nicht das einzige Pen-and-Paper-Rollenspiel, ne? So wie Monopoly nicht das einzige Brettspiel ist, gibt es da natürlich eine unfassbare Vielfalt an Spielsystemen, die man machen kann. Und Irmi und ich spielen das schon seit Jahren und wir haben halt gemerkt, dass man über dieses Spiel sehr, sehr, sehr mit Leuten zusammenwächst und dass man auch ganz fantastisch beobachten kann, wie Gruppendynamiken und Teamdynamiken funktionieren. Und genau, da kam dann so prinzipiell die Idee her, das auf Teamentwicklung anzuwenden. Und genau, jetzt merke ich gerade, ich habe überhaupt nicht erklärt, was Pen and Paper eigentlich ist.
Das ist doch gar kein Problem, Pen and Paper. Also wenn ich mir das jetzt, ich muss sagen, ich bin tatsächlich gar nicht drin. Ich habe das, na klar, alles schon mal gehört irgendwann, aber gespielt tatsächlich noch gar nicht. Pen and Paper würde ich mir jetzt so vorstellen, dass ich irgendwie... Ich weiß auf jeden Fall, 12 for Hire, es gibt noch irgendwas mit Würfeln, oder? Also es gibt auch noch diese Möglichkeit. Ja, okay. Also ich würfel und es kommt, das ist jetzt mein Verständnis, lacht bitte nicht, aber das ist jetzt mein Verständnis. Also ich würfel, dann passiert irgendwas, weil jede Zahl irgendeine Bedeutung hat und ich habe irgendwie eine Rolle, das weiß ich auch, die ich irgendwie einnehme und die ich dann in diesem ganzen Konstrukt ja, entwickle. Die bewegt sich, glaube ich, wenn ich dann irgendwie mit den Würfeln was, ja, irgendwie so, das ist so mein Verständnis. Habe ich das so grob getroffen?
Es ist nicht, es ist nicht falsch. Es ist auch noch nicht die ganze Wahrheit. Genau, also die Würfel, die du schon angesprochen hast, die sind ein wichtiges Element in vielen Pen-and-Paper-Spielen, aber auch nicht in allen. Also es gibt auch welche, die zum Beispiel mit einem Jenga-Turm auskommen und anstatt dass man dann würfelt, muss man praktisch ein Stäbchen aus dem Jenga-Turm rausdrücken. Und wenn man das nicht schafft und der Turm umfällt, dann passieren ganz furchtbare Dinge. Das ist, geht zum Beispiel auch. Aber normalerweise hat man eben die Würfel und man spielt eine Rolle. Die Rolle wird meistens in den klassischen Pen and Papern durch ein paar Sachen definiert, meistens durch sowas wie den Beruf. Also da gibt es dann jemanden, der kann Krieger sein oder eine Waldläuferin oder eine Priesterin, ein Magier. Und dieser Beruf entscheidet ein bisschen, worin diese Rolle gut ist oder nicht. Ne? Also ein Magier ist meistens intelligent, eine Kriegerin ist meistens eher stark. Und man bewegt sich dann durch Erzählen, deswegen der sehr bürokratisch deutsche Begriff für Pen and Paper ist das kollaborative Erzählrollenspiel. Geht von der Zunge, ja. Und genau, man bewegt sich durch die Welt, indem man einfach ansagt, wie der eigene Charakter jetzt agieren würde. Und dann gibt's immer noch die Person der Spielleitung am Tisch und die gibt so ein bisschen den Rahmen vor. Also wenn jetzt zum Beispiel ich die Spielleitung wäre, dann würde ich sagen, dein Charakter, den du dir im Vorhinein überlegt hast, geht durch den Wald und wird von einem Rudel Wölfe angefallen. Was machst du? Dann sagt dein Charakter, ich bin nicht so stark, ich würde mich vielleicht nicht auf den Kampf einlassen, aber ich bin super geschickt, ich versuche mal wegzurennen. Und dann kommt der Würfel, dann würfelst du nämlich, dann sag ich, okay, dann probieren wir das jetzt mal, ne? Und dann würfelst du. Und je nachdem, wie hoch oder niedrig diese Zahl auf dem Würfel ist und wie gut dein Charakter von vornherein schon ist. Bist du besser oder schlechter im Wegrennen oder die Wölfe holen dich ein oder du stolperst oder so.
Okay, geil. Das hat jetzt gerade tatsächlich nochmal so ein paar Schalter umgelegt. Ich habe es, glaube ich, jetzt so auf jeden Fall schon mal besser verstanden. Nächster Versuch wird dann auf jeden Fall schon mal besser. Und ihr nutzt das Ganze jetzt im Endeffekt, also du hattest das ja eben angesprochen, auch mit der Gruppendynamik, ihr nutzt das Ganze jetzt inzwischen dafür, dass ihr Teams im Endeffekt, ja, was kann man sagen, coacht?
Ja, im weitesten Sinne, genau. Also was wir tun oder beziehungsweise der Hintergrundgedanke ist, dass quasi ein Pen-and-Paper-Rollenspiel beziehungsweise so eine abgeschlossene Geschichte, also ein Abenteuer, ist im Prinzip genau das Gleiche wie so ein Projekt auf der Arbeit. Ja? Das heißt, ich habe in beiden Fällen ein interdisziplinäres Team, was versucht, eine schwierige, einmalige Aufgabe mit begrenzten Ressourcen zu machen. Und wo ich halt in der Arbeitswelt halt Softwareentwicklerinnen und Business-Analysten habe, habe ich dann halt im Spiel die angesprochenen Priester, Kriegerinnen, was auch immer. Aber die Struktur, die zugrunde liegende Struktur ist die gleiche. Das bedeutet, wenn du eine Gruppe von Leuten hast und die arbeiten zusammen, dann werden die auf der Arbeit genau die gleiche Dynamik zeigen in ihrer Zusammenarbeit, wie sie auch im Spiel zeigen. Ne? Also klar werden manche Sachen so ein bisschen geschiftet und kommen ein bisschen extremer raus. Aber das ist so der Grundgedanke, der da dahinter steht. Und was wir dann also machen, ist, wir spielen mit den Leuten ein Pen and Paper und beobachten dabei natürlich. Das heißt, wir kriegen durch dieses Spiel sehr, sehr, sehr gut mit, wie die miteinander arbeiten und was da für Mechanismen zugrunde liegen, ne? Wie die so ticken, wer reagiert worauf, wie gehen die mit den Sachen um, die wir auf sie draufwerfen, was passiert, wenn wir den Zeitdruck machen, was passiert, wenn irgendwie 20 Optionen im Raum stehen oder so, was passiert, wenn sich mittendrin der Plan ändert. Und dann beobachten wir, wie das Team damit umgeht im Spiel. Und dann machen wir 2 Tage nach dem Spiel eine Retrospektive, wo wir mit den Teammitgliedern zusammen drauf gucken, hey, was ist im Spiel passiert, wie ist das abgelaufen und wie ist das bei euch im Alltag? Und ganz oft kommt dann diese Erkenntnis, eigentlich ist es genau das Gleiche. Ne? Da ist man erstmal so, nee, also im Alltag sind wir viel disziplinierter. So nach 5 Minuten, ja, eigentlich nicht. genau, und da generieren wir dann halt tatsächlich ein Bewusstsein für die Dynamiken des Teams. Das heißt, das Team selber versteht viel, viel besser, wie es eigentlich tickt und wie es funktioniert. Und wenn du deine Verhaltensmuster kennst, wenn du dir deren bewusst bist, dann kannst du sie halt angucken und bewerten und sagen, das ist gut, das bringt uns was, das wollen wir behalten. Oder das hat eigentlich mehr Nachteile für uns, was können wir stattdessen machen? Ja? Und dann hast du auch die Chance, das im Alltag zu erkennen, zu intervenieren und anders zu handeln.
Ja, und ihr habt ja jetzt schon mit einigen Teams das Ganze durchgeführt und auch schon einiges beobachtet, einige Retrospektiven gemacht. Was sind denn eurer Meinung nach so Erkenntnisse gewesen, vielleicht auch welche, mit denen ihr vorher nicht gerechnet habt, was diese Dynamiken angeht?
Uch, da gab's eine Menge. auch für uns sehr interessante Beobachtung, die wir machen, ist, also na, wir sind ja zu zweit und eine von uns leitet und die andere macht so ein bisschen Technik, aber ist hauptsächlich da, um nochmal einen neutralen Blick von außen zu haben, weil während du leitest, bist du da sehr mit beschäftigt. Also auch für eine Beobachtung für uns beide ist, dass unsere Beobachtungen da sehr auseinandergehen. Also dass diejenige, die leitet, Szenen ganz, ganz anders wahrnimmt als diejenige, die zuschaut oder sich dann nochmal von außen drauf konzentriert. Und das weiß man ja, das ist ja jetzt keine bahnbrechende neue Erkenntnis, dass Situationen anders bewertet sind oder werden, wenn man selber drinsteckt. Aber dass das auch nochmal auf dieser Ebene funktioniert, weil auch diejenige, die leitet, ist ja nicht Teil des Teams, ne, sondern ist ja auch nochmal eine Extrarolle. Und ist ja eigentlich auch zum Beobachten da. Und das
ist eine Beobachtung, die... Gab es da denn so Szenen oder irgendwas, was sich vielleicht bei dir da so eingebrannt hat oder wo du gesagt hast, so krass, wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, also dass da so ein Feedback so stark auseinandergeht zwischen euch?
Wir sind uns immer einig, ich weiß nicht, was... wir hatten neulich eine Szene, da ging es um um Entscheidungen treffen. Und ich habe geleitet und meiner Meinung nach ist die Diskussion eigentlich beim Team, bei den Spielenden ganz gut abgelaufen. Und die sind dann irgendwann zu einem natürlichen Ende gekommen und haben eine Entscheidung getroffen. Und Jasmin hat danach gesagt, also diese Diskussion, ich weiß ja gar nicht, da haben irgendwie drei Leute was gesagt, dann haben sie über was anderes geredet und dann war irgendwann diese Entscheidung gefallen und weiter ging's. Und für mich war das so, ach, okay, nee, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass da viel zusammen reingekommen ist. Genau, das war jetzt so die letzte Situation.
Ja, um da einfach so Feedback dann halt zu geben. Ich glaube, das ist auch immer relativ tricky, wenn man dann in der Situation drin ist und dann vor allen Dingen auch beschäftigt ist, sage ich mal, mit einem Spielleiten, dann sieht man die Perspektive. Also ich glaube das total, dass man dann das Ganze einfach nochmal anders wahrnimmt. Aber vielleicht ergänzt sich das dann im Endeffekt auch, weil die Diskussionen, die ihr dann miteinander führt, sind ja auch die Sachen, die dann im Endeffekt nachher dann zu einem finalen Ergebnis führen. Also so läuft es ja sehr wahrscheinlich ab. Aber es ist auf jeden Fall spannend.
Nee, deswegen ist es auch, nur um das klarzustellen, dieses Feedback oder diese Auseinandersetzung jetzt zwischen Irmi und mir, die passiert natürlich nicht live während des Spiels, sondern die passiert danach.
Nein. Ne?
Das ist klar, ja. Genau, und dieses konkrete Beispiel jetzt mit dieser Diskussion, wo quasi Irmi als Beteiligte im Spiel, so für die hat sich das organisch angefühlt und das war so, okay, da gab es dieses Ende. Und für mich in dem Moment als neutrale Beobachterin, die einfach nur gedacht hat an irgendeiner Stelle, diese Diskussion ist jetzt, warum vorbei? Wieso ist
ja,
das? Und was war jetzt eigentlich das Ergebnis? Für mich als Außenstehende war es gar nicht klar. Und das ist natürlich immer super spannend, wenn wir dann halt nach dem Spiel unsere beiden Perspektiven zusammenschmeißen und das wirklich durchgehen und sagen, okay, auf meinem Level habe ich das beobachtet und auf meinem Level habe ich das beobachtet. Und eine Sache, die uns da auch immer wieder auffällt, ist, dass auch da unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten einfach auch wahnsinnig gut mit reinspielen. Ne? Also, um das mal ganz platt zu sagen, ist irgendwie ist von uns beiden die Introvertiertere, ich bin die Extrovertiertere. Und dementsprechend ist gerade sowas wie erlebt man eine Diskussion, ganz, ganz massiv davon abhängig, ist man selber eine introvertierte Person oder eine extrovertierte Person. Das bringt nochmal ganz neue Beobachtungslevel damit rein. Ne? Und das sind dann auch nochmal Schichten, die wir da wahrnehmen.
Ja, total. Ich hatte vor dem Hintergrund auch gefragt, gerade für Leute, die jetzt vielleicht zuhören und die sagen, okay, ihr beschäftigt euch regelmäßig mit Teams, mit Dynamiken in diesen Teams, war die Frage so ein bisschen darauf ausgelegt, so hey, was ihr da für Learnings rausgezogen habt, wo ihr gesagt habt, so hey, das haben wir beobachtet, wenn ihr so ein Team habt oder eine Teamdynamik für euer Team halt irgendwie einschätzen wollt, das sind Learnings, die wir daraus gezogen haben.
Meinst du jetzt Irmi und ich als Team, was wir aus der Arbeit mit den anderen Teams für uns selber gelernt haben?
Aus der Arbeit mit den anderen Teams. Nicht für euch selber, sondern generell, dass man halt weitergeben könnte. Also sage ich mal, ihr habt jetzt Teams beobachtet und da ist euch zum Beispiel aufgefallen, hey, da ist zum Beispiel in der Dynamik, haben wir gesehen, weiß ich nicht, gerade dieses Thema, wenn der Plan umgeworfen wird und wieder von vorne anfangen, dann hatten wir die Erfahrung gemacht mit vielen Teams, dass das gerade zu großen Themas geführt hat. Mhm. Aber das können die lösen oder sowas. So war es quasi ausgelegt.
Ich glaube, da ist es schwer, eine pauschale Aussage zu treffen. Also es ist die Themen, die bei uns auf den Tisch kommen, sind oft ähnlich. Ne? Also auch bevor wir mit den Teams spielen, machen wir auch eine relativ genaue Teamanalyse und fragen auch, hey, was sind denn Probleme, oder was sind denn Themen, an denen ihr arbeiten möchtet? Und schreiben ja dann explizit diese Pen-and-Paper-Abenteuer so, dass diese Themen auch, ich sag mal, getriggert werden und dass wir dann das auch beobachten können.
Das heißt, im Vorhinein macht ihr euch schon Gedanken und sprecht ab, wie das ungefähr aussieht, also wie die Selbsteinschätzung ist und passt dann das Spiel entsprechend an?
Genau.
Auch vom Inhalt her auch?
Ja.
Ah, okay, krass.
Also wir passen sowohl die Story vom Flavor her an, sodass die Leute im Team wirklich Bock auf diese Geschichte haben. Das ist wichtig, dass es ihnen leichter fällt, da reinzugehen. Und wir passen die Geschichte auch inhaltlich an, dass Dinge passieren, die Dynamiken triggern. Und die Spielmechanik selber passen wir auch an.
Boah, krass. Das hört sich nach einem riesigen... Also das ist ja... wie groß ist denn so ein Aufwand? Also ich kann das gerade gar nicht einordnen. Für mich so eine Arbeitswoche oder sowas. Keine Ahnung.
Es ist auf alle Fälle Aufwand. Wir werden natürlich geübter. Wir spielen auch schon lange selber privat, ne? Und es ist natürlich eine gewisse Routine. Aber klar, der Aufwand ist da. Aber es ist unserer Meinung nach auch, das ist, wie wir am liebsten arbeiten, weil das Coole an Pen and Paper ist ja, dass es so individuell ist, ne? Und dass es ist nichts vorgeschrieben. Es ist so, die Spielleitung überlegt sich wirklich den Rahmen Aber der Ausgang und der Spielverlauf sind komplett von den Entscheidungen von den Spielenden abhängig. Und als Spielleitung reagiert man auch nur darauf, was die Spieler machen. Und deswegen wird es für uns beide persönlich überhaupt keinen Sinn machen, da die gleichen Abenteuer mit verschiedenen Teams zu spielen, weil Teams so unterschiedlich sind und natürlich von den Individuen, aber dann auch von diesen Dynamiken leben, die da passieren. Das ist der größte Vorteil am Pen and Paper, die größte Stärke, ist die Individualisierung und das wollen wir dann natürlich auch ausnutzen.
Das ist spannend. Also ich hatte es ja vorhin gerade, als wir kurz gequatscht hatten, schon angesprochen. Du bist Biotechnologie ursprünglich. Da habe ich gerade eben auch gelernt, was das eigentlich so bedeutet. Und Jasmin, du bist, ja, ich wusste es einfach nicht. Ich wusste nicht, wo es einzuordnen ist, ehrlich gesagt. Aber jetzt weiß ich es. Und Jasmin, du bist Physikerin, theoretische Physikerin.
Oder theoretisch Physikerin.
Der ist stark, ja, okay, gut. Theoretisch Physikerin, cool. Nein, aber das, was ich mir eben halt gedacht habe, es hört sich halt erstmal an wie so ein guter Witz, den man so erzählt. Ja, eine Biotechnologin und eine Physikerin gründen ein Unternehmen. So hört sich das erstmal an. Und ich denke mir halt so, krass, ihr habt aus einem komplett, mir zumindest bis heute, fremden Thema, DOD habe ich mal gehört, aber dieses ganze Thema Pen and Paper, eigentlich nicht verstanden, etwas gemacht, was jetzt in der Businesswelt einen Impact hat. Und seid damit einzigartig in Deutschland?
Soweit wir wissen, ja. Ja. Also wir haben natürlich gegoogelt und recherchiert und getan und gemacht und unseres Kenntnisstandes nach sind wir einzigartig. Es gibt ein paar andere Leute, die auch, ich sag mal, eher Teambuilding machen oder die sagen, wir bieten so ein Spaß-Event an, ne? Wenn jemand eine Weihnachtsfeier machen will, was Lustiges, dann gehen die da ins Unternehmen, machen ein bisschen Pen and Paper mit den Leuten. Es gibt in den USA eine Handvoll Leute, die auch quasi Teambuilding aber machen, das heißt, die gehen halt hin und sagen, okay, wir spielen, und meistens auch explizit Dungeons and Dragons, das heißt, die Sci-Fi-Nerds kommen zum Beispiel leider noch nicht so, sind da noch nicht so repräsentiert. Und die machen explizit Teambuilding in dem Sinne von, die gehen halt wiederkehrend in die Firma, spielen immer wieder ein System, was es vorher schon gibt, was man so kaufen kann, und bauen auf den Effekt, dass quasi durch das regelmäßige Spielen das Team zusammenwächst. Und das ist auch, das tut's ja auch, ne? Also das per Default safe auf jeden Fall. Aber dieses Konzept, was wir fahren, dass wir wirklich komplett ein neues Spiel, eine neue Geschichte jedes Mal für das Team schreiben und eben diese Auswertung, die wir machen, diese Retrospektive, dass wir wirklich ganz konkret an diesen Dynamiken arbeiten, das ist unseres Kenntnisstandes nach einmalig.
Hm. Und das Ganze funktioniert ja für euch vollständig remote. Also ihr sitzt ja jetzt gerade in Unterschied. Ich weiß auf jeden Fall, dass eine von euch in Berlin sitzt. Ich weiß gerade nicht mehr.
Genau, das bin ich.
Das bist du, okay. Und Jasmin, du sitzt gerade wo?
In Karlsruhe.
Ja gut, da ist ja schon noch mal ein bisschen was dazwischen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr euch, jetzt habe ich nichts Falsches sagen, habt ihr euch nicht remote kennengelernt, aber ihr seid dann remote gegangen, richtig?
Genau, also wir haben an derselben Uni studiert. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Es war nur Zufall, wir haben beide hier in Berlin studiert und haben uns dann über eine gemeinsame Freundin im Endeffekt kennengelernt. Und genau, dann hat Jasmin irgendwann in einem Nebensatz mal erwähnt, dass sie Pen and Paper spielt. Und das war was ich schon immer machen wollte und nie eine Gruppe oder einen Zugang oder irgendwas gefunden habe. Dann hat sie gemeint, ja, und ich würde jetzt demnächst auch gerne meine eigene Runde. Und ich so, wo ist die E-Mail-Liste? Wo kann ich meine Handynummer hinterlegen? Wo kann ich meine Seele verkaufen? Ich will unbedingt dabei sein. Genau, und so haben wir uns kennengelernt, also auch am Spieltisch größtenteils. Haben auch jahrelang zusammen gespielt, auch vor Ort. Und dann ist Jasmin irgendwann nach Karlsruhe umgezogen und dann dachten wir uns, jetzt könnten wir mal gründen.
Das war der perfekte Zeitpunkt, ja klar. Wäre jetzt auch das Erste, was mir da einfallen würde. Von daher habt ihr das Ganze auch direkt in die Tat umgesetzt.
Ja, da wurde nicht lang gefackelt. Naja, es stimmt eigentlich so auch nicht. Es wurde eigentlich ziemlich lang gefackelt.
Das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Also wenn wir mit Leuten reden, die Pen and Paper spielen privat und wir sagen, ja, wir machen das jetzt beruflich, kommt ganz oft so ein, oh ja, das da warte ich ja schon voll lang drauf, dass das mal jemand macht und wieso macht das noch keiner, und wir hatten auch schon vor etlichen Jahren irgendwie den Gedanken, ja, hey, das schreit so dermaßen nach Teambuilding, ne? Man ist da plötzlich, was heißt plötzlich, man ist da nach einer Weile mit Leuten wirklich, er hat eine tiefe Bindung zu Leuten, wo man sagt, okay, ohne dieses Spiel und ohne dieses Zusammenwachsen wären wir wahrscheinlich nicht mal befreundet und könnte ich vielleicht sogar nicht mal was mit dir anfangen. Also das sind so die Extremfälle, okay, ne? Also sowas gibt es halt auch.
Nee, aber kann ich nachvollziehen.
Und so dieses Verbundenheitsgefühl, was entsteht. Und dann das so, diese Erlebnisse, die wir halt selber gemacht haben, gepaart mit so Unterhaltung, wenn du dann abends am Esstisch sitzt mit deinem Partner und der dir was erzählt von der Arbeit, du denkst so, warte mal, ich hatte exakt genau das Gleiche gestern am Spieltisch. Oder halt umgekehrt, du erzählst von deinem Spiel und dann sagst du, eigentlich hatte ich die gleiche Diskussion mit meinen Kollegen heute so, ne? Und da kam halt dieser Gedanke schon auf, das schreit nach Teambuilding, lass mal machen. Aber wie bei vielen Sachen ist es so, ja, aber wo fängt man denn da an? Bezahlt da wirklich jemand Geld für? Und dann haben wir das so ein bisschen, weil wir nicht wussten, wo wir anfangen sollten, erstmal liegen lassen, bis dann irgendwann tatsächlich eine Gelegenheit um die Ecke kam, die wir ergriffen haben.
Mhm. Die Gelegenheit habt ihr ergriffen und dann sagt ihr gesagt, okay, jetzt legen wir damit los. Ihr sitzt jetzt gerade komplett remote, arbeitet remote. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr euch strukturiert, organisiert, dass das Ganze auch vorangeht?
Ja, das ist auch ein ongoing process. Das ist auch was, ja, also das ist was wir beide, glaube ich, gerade sehr schätzen. So, Jasmin kommt aus dem Großkonzern, ich komme aus dem Startup. Es bringt beides eigene Herausforderungen mit sich. Was wir gerade schätzen, ist, dass dadurch, dass wir nur zu zweit sind, ist alles sehr flexibel. Die Entscheidungswege sind am kürzesten. Und es geht alles recht schnell voran, weil man sich einfach schnell absprechen kann und weil ich sag mal, beide auf der gleichen Hierarchieebene sind. Und ja, von der Organisation, also momentan, aber das ist jetzt auch sehr neu, weil ich tatsächlich auch erst seit Anfang Dezember aus meinem alten Job komplett raus bin, Jasmin schon ein bisschen länger, haben wir ein Daily Call in der Früh, ne? Ist einfach mal kurz ein guten Morgen, wie hast du geschlafen, was machst du heute, was mache ich heute, was steht generell an, okay, cool, tschüss, und dann halt über den Tag verteilt natürlich kommen meistens noch ein paar Sachen rein, die man dann kurz abklärt, auch oft einfach per WhatsApp oder per Instant Messenger, das geht halt bei einer Teamgröße von 2 auch. Genau, ansonsten profitieren wir, glaube ich, auch da sehr stark, sowohl von unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten, also das ist, wir ergänzen uns da einfach in ganz vielen Sachen und auch von unseren unterschiedlichen Erfahrungen, ne? Also ich bin natürlich aus dem Startup eine ganz, ganz andere Arbeitsweise und ein ganz anderes Arbeitspacing gewohnt als Jasmin aus dem Großkonzern. Und ich glaube, wir haben da beide versucht, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten mitzunehmen und versucht, der anderen so überzustülpen. Und
kann ich mir vorstellen, wenn man da so für sich irgendwie so seine Welt hat, in der man existiert, in der man sich irgendwo auch gewohnt ist, zu arbeiten und dann auf einmal ist es ganz anders. Seid ihr jetzt zwischen eigentlich jetzt zu 100% schon in dem Unternehmen drin? Also ist das zu 100% jetzt inzwischen Selbstständigkeit?
Ja, genau. Also ja. Wir,
okay, das war aber auch ein fließender Prozess bei euch, ne?
Genau. Also wir haben ja angefangen, ich glaube mit dem ersten oder zweiten Lockdown irgendwie, weiß gar nicht mehr. Und da waren wir beide noch voll in unseren anderen Jobs drin. Das heißt, da haben wir quasi samstags und abends gearbeitet. Das heißt, jeden Samstagvormittag 2-3 Stunden telefoniert. Dann unter der Woche vielleicht nochmal 2-mal, je nach Bedarf, abends telefoniert. Und dann sind wir beide in Teilzeit gegangen und haben einen Tag die Woche 12 for Hire gemacht. Dann war natürlich der Plan, ja, dann müssen wir nicht mehr samstags telefonieren, das machen wir jetzt alles freitags. Haha. Also im Endeffekt blieb alles so wie vorher, nur der Freitag kam noch dazu. Und wir haben da auch ganz viel dann, genau, asynchron einfach auch gearbeitet und kommuniziert. Ganz viele Stunden um Stunden. Ist, ne? Ja.
Asynchrone Kommunikation, also da habe ich zumindest jetzt bei einigen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, immer gehört, gerade auch wenn Leute vielleicht mal nach Thailand gehen für eine Zeit oder sowas oder halt generell in eine andere Zeitzone, dieses Asynchrone ist gar nicht so einfach, oder?
Wir haben viel mit Sprachnachrichten gearbeitet. Ich finde, das hat viel einfacher gemacht, weil dadurch, dass du ja einfach schon allein ein bisschen über die Stimme und die, ne, kriegst du viel, viel mehr mit, als wenn es nur eine geschriebene Nachricht total. Ist.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Deswegen haben wir da viele Stunden um Stunden Sprachnachrichten hin und her geschickt, zum Teil dann auch mal so 3, 4, 5 am Tag. Irmis sind tendenziell kürzer als meine. Ich glaube, die längste war wahrscheinlich mal so 20 Minuten oder so. Es tut mir immer noch leid. Aber so kann man halt auch über den Tag verteilt eine Diskussion tatsächlich führen mit diesen Sprachnachrichten. Du kannst auch noch mal reinhören, du kannst ja relativ viel mitgeben und du kannst auch viel selber, ich sag mal, kreativer und freier denken, wenn du einfach redest, als wenn du das jetzt tippen musst. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich rede schneller, als ich tippe.
Kann ich total nachvollziehen. Ist nur die Frage auch wie immer, so ein bisschen, wie was so Skalierbarkeit angeht. Ne? Wenn du so Sprachnachrichten, sage ich mal, schickst und das dann auf einmal nicht mehr für zwei, sondern für selbst, sagen wir nur einfach drei Leute wären, wäre schon, glaube ich, ein krasser Aufwand oder es wäre schon schwieriger, da immer den Überblick zu behalten. Aber für euch zu zweit hat es funktioniert, was extrem gut ist und hat euch ja im Endeffekt weitergebracht. Jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, Skalierung, ist das eigentlich überhaupt ein Thema für euch? Also wollt ihr mit dem Ganzen noch weiter wachsen oder wie genau habt ihr euch das vorgestellt?
Ja, also ich meine, idealerweise ja, also ein großer Herzenswunsch oder eine große Motivation von uns ist ja auch tatsächlich, Pen and Paper mehr zu verbreiten und das Hobby mehr zu verbreiten und mehr Leute generell in die Communities holen und auch, ich sag mal, die Professionalität von diesem Hobby weiter auszubauen, weil, also wir sind der festen Überzeugung, sonst würden wir es ja auch nicht machen, dass da ganz, ganz viel Potenzial drin steckt. Wir sehen das auch in anderen Bereichen, in der Pädagogik, in der Therapie. Sprachenlernen mit Pen and Paper ist was es gibt, ne? Also wir glauben, dass da wirklich viel Potenzial ist und deswegen, klar, idealerweise würden wir gerne skalieren. Es ist auch einfach, das weiß ja auch jeder, der gründet, es gibt Sachen, die macht man gerne und es gibt Sachen, die macht man nicht gerne. Und man weiß, andere Leute machen die aber gerne, ne? Und viele Sachen wie unsere Social Medias zum Beispiel, ne? Das ist so, das macht uns Spaß, aber es frisst einen großen Teil unserer Zeit und idealerweise natürlich hätten wir jemanden, der das da für uns mitmacht. Oder auch andere Leute anlernen, dieses Format durchzuführen, ne? Also
generell zu schauen, wenn auch irgendwo Arbeitsprozesse, Arbeitsschritte abnehmen kann, um da eben halt dann wirklich auch das Ganze, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die im Endeffekt nachher, die als Kernprozesse das Unternehmen dann auch wirklich nach vorne bringen. Die Vision fand ich gerade extrem spannend, das wusste ich noch gar nicht. Also, dass euer Ziel im Endeffekt darin besteht, dieses Konzept von Pen and Paper zu verbreiten und für mehr Leute zugänglich zu machen. Was sind denn da so, also einfach mal blöd gefragt, aber was sind denn da so aktuell die größten Hürden? Also warum ist es noch nicht so verbreitet?
Das liegt, glaube ich, ein Stück weit daran, dass zum einen das Pen and Paper Spiel als solches hatte, als es aufkam, die ersten in den 70er, 80er Jahren am übel schlechten Ruf gekriegt. Das war so, die Satanisten sitzen im Keller und Drachen, furchtbar, okay, furchtbar. Krass, ja. Und das blieb halt auch sehr lange bei weißen, männlichen Menschen im Keller und hat da einen mühsamen Weg langsam rausgefunden. Und der ist aber immer noch relativ weit weg vom Mainstream. So, und das heißt, zum einen hast du dieses sehr angestaubte diese negativ konnotierte Version von Nerd, die da hinten dran hängt. Und zum anderen ist es halt auch ein bisschen die Krux an der Sache, dass die Einstiegshürde in dieses Hobby relativ hoch ist. Ja, also das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast Bock, Brettspiele zu spielen mit deinen Freunden, gehst in den Laden, weißt du, Brettspiele gibt es im Spieleladen, kaufst dir so eine Kiste, klar. Da steht alles drin, was du brauchst, liest du durch, legst du los, herzlichen Glückwunsch. Wenn du weißt, dass es Pen und Paper gibt, dann weißt du halt immer noch nicht, wo du anfängst. Ja, also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal von Pen und Paper gehört habe, und bis ich das dann geschafft habe, anzufangen zu spielen, das war vollkommen absurd. Also das war so, ich habe das, ich glaube, bei der Big Bang Theory damals, vor 10 Jahren oder so gesehen. Und hatte nur dieses Schlagwort Dungeons and Dragons. Und ich wusste nicht, was das ist. Ich habe es da nur gesehen, fand's geil. Dann habe ich gegoogelt, dann habe ich bei YouTube Videos gesehen, wo Leute auf Englisch Charaktere erschaffen für D&D. Da weißt du immer noch nicht, was passiert. Dann habe ich Wikipedia-Artikel gelesen, bis ich überhaupt erstmal rausbekommen habe, das sind Bücher, die man kauft, die es aber nicht im Buchladen gibt, sondern in Spieleläden, aber auch nicht in normalen Spieleläden, sondern in so super speziellen Spieleläden, die du überhaupt erstmal finden musst, wo es die gibt. Ja? Also diese Einstiegshürde ist mittlerweile besser, aber vor 10 Jahren noch komplett lächerlich schwierig. Und dann hast du immer noch das Problem, dann musst du erstmal, dann denkst du dir so, okay, ich will ein Spiel spielen und ich soll jetzt zuerst ein komplettes Buch lesen. Ja, ein richtiges Buch. Und dann brauchst du auch noch Leute, die das, die gewillt sind, entweder diese Hürde auch zu nehmen oder die du über diese Hürde führen kannst. Ja, das heißt, wenn du quasi, ohne dass du jemanden kennst, der das macht, versuchst, da reinzukommen und das anzufangen, da musst du echt motiviert sein.
Motiviert sein. Und vor allen Dingen, ich glaube, das hat auch viel mehr auch mal mit so einer inneren, ich sag mal, Überwindung zu tun. So ein Charakter, den liest du ja nicht einfach nur ab. So, du bist ja der Charakter. Also du bist einfach diese Rolle. Und das hat ja auch viel mit Schauspielerei, sage ich mal, zu tun, dass man sich da auch wirklich reinversetzt und das halt wirklich fühlt, damit es am Ende authentisch ist und einfach auch cool ist und Spaß macht. Da ist es, glaube ich, auch sau schwierig, dass man sich für sich selber diese Überwindung findet, aber dann vor allen Dingen auch mit einem, stelle ich mir zumindest jetzt im Team, wenn du mit den Leuten nur zusammenarbeitest, auch nochmal echt als große Herausforderung vor, dann seht ihr das anders.
Das, ja, also ich kann mich auch noch erinnern, tatsächlich, unsere erste Runde, da waren wir, ich glaube, 7 Leute um diesen Tisch, Jasmin hat geleitet. Und dann haben wir angefangen zu spielen und ich hatte diesen kurzen Gedanken von, um Gottes Willen, du bist hier, du bist Anfang 20, du bist erwachsen, dachte ich damals, bist erwachsen und sitzt hier jetzt mit anderen erwachsenen Menschen um den Tisch und spielst, keine Ahnung, und wir tun alles so, als ob wir Elfen sind und durch den Wald rennen. Und das war ein Moment, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, was passiert hier und warum wollte ich das? diese vermeintliche Hürde mit der Schauspielerei, das ist auch eine Frage, die wir ganz, ganz oft bekommen. Tatsächlich macht man sich da oft selber mehr Druck, als es tatsächlich bräuchte. Also man muss auch überhaupt nichts schauspielen, man muss gar nichts ausspielen. Man kann einfach nur sagen, mein Charakter geht dahin und guckt mal, was in dieser Truhe drin ist. Ne? Und das ist vollkommen legitim. Also das ist auch ein Ding, es ist so, jede Art von Pen and Paper ist legitim. Und es gibt auch so viele verschiedene Spielweisen, wie es Menschen gibt. Also manche Leute, die stehen halt total auf dieses Rollenspiel und auf Dialoge am Tisch. Und manche Leute wollen einfach ein paar Orks platthauen. Die interessieren sich viel mehr für die Mechaniken dahinter. Ne? Also es ist, da gibt's auch noch mal ein ganz, ganz großes Spektrum. Und eine Sache, die immer wieder passiert und die wirklich, ich glaube, den erfahrensten RollenspielerInnen, die einfach so ist, man spielt sich einfach irgendwo immer ein bisschen selber. Das darf man auch nicht vergessen. Klar, man spielt eine Rolle, aber man erschafft diesen Charakter ja normalerweise schon selbst. Das heißt, man erschafft ja auch einen Charakter, auf den man, ich sag mal, Lust hat. Und selbst wenn man versucht, jemanden zu spielen, der entgegen aller persönlichen Instinkte geht, man fällt da oft wieder rein. Also man fällt da oft wieder auf sein eigenes Ich zurück. Und so funktioniert ja auch unser Format.
Ja, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, das spielt das ja auch genau in euer Konzept im Endeffekt rein. Was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, ihr habtet ja anfangs gesagt, ihr verteilt im Endeffekt auch die Rollen. Also es gibt ja dann, jeder kriegt so seine Rolle. Nicht richtig?
Ja, teils. Genau? Also es könnte irreführend sein, das so zu formulieren.
Wie würdest du es formulieren?
Wir geben ein Framework vor für einen Charakter, den die Teilnehmenden spielen. Aber die nehmen das immer noch mal und machen ihr eigenes Ding draus. Also wir leiten sie dabei an.
Okay, das heißt also,
ja, dass sie so in diesen Charakter reinkommen und ihn noch so anpassen können, dass da auch ein Charakter bei rauskommt, den sie auch wirklich gut spielen können.
Das heißt aber trotzdem, dass dieses Framework im Endeffekt schon gewisse Rahmenbedingungen reinstellt, oder ist es komplett frei? Weil ich denke mir halt, wann ist jemand ein Krieger oder wann ist jemand, weiß ich nicht, ein Waldläufer, ein Magier, ich kann es nicht sagen, aber wann ist das so?
Ja, das Wichtige dabei ist, Krieger ist ja auch nicht gleich Krieger. Ja, das heißt, ein Cleaner kann zum Beispiel jemand sein, der forsch ist, aggressiv, ich will draufhauen. Ein Krieger kann aber auch jemand sein, der wahnsinnig gerne Gedichte schreibt, die sind vielleicht furchtbar schlecht, aber er macht es trotzdem gerne und klar kann er draufhauen, wenn er muss, aber eigentlich möchte er es lieber gar nicht tun. Und das sehen wir halt auch immer wieder, dass wir geben den Leuten solche Charakterkonzepte, bieten sie quasi an und bieten da, ich sag mal, Flavor drumherum, ein bisschen Backstory hier oder je nachdem, was immer so alles passt gerade. Und was wir immer und immer wieder sehen ist, die Leute lesen nur das und nehmen nur das wahr, was ihrer eigenen Persönlichkeit entspricht. Und alle anderen Fakten, die wir anbieten rund um diesen Charakter, die werden einfach hart ignoriert, überlesen, vergessen, über Bord geschmissen. Okay, krass. Das heißt, es ist quasi fast egal, was wir denen hingeben als Framework, weil sobald wir ihnen die Erlaubnis geben, zu sagen, hier passt, ne, also macht jetzt noch dieses, macht jetzt noch jenes, überlegt euch das. Und dann lesen die, was zu diesem Charakter gehört. Und dann haben die aber schon ein Bild im Kopf und dann schmeißen die alles, was nicht ihrem eigenen Ding entspricht, schmeißen die raus. Das heißt, wenn ich jetzt zwei unterschiedlichen Personen den gleichen Framework gebe und die kriegen jetzt zum Beispiel beide diesen Krieger, werden da komplett unterschiedliche Persönlichkeiten rauskommen.
Mhm. Die aber trotzdem dann zu der Person passen, weil sie sich das selber entsprechend ihre eigenen Character-Traits, was sich für sie halt normal anfühlt, dann auswählt. Was ja eigentlich genau das ist, was ihr haben wollt, aber es ist trotzdem dann von der Person selbstständig erarbeitet. Was ja dann auch nochmal ein gewisser Vorteil ist, kann man sich ja dann nochmal besser mit identifizieren. Und dann sitzen die Leute am Tisch. Gibt es da eine Gruppengröße, eine optimale, oder habt ihr da eher so, ist das so egal? Oder
Ist es auf gar keinen Fall egal. Es ist ein sehr wichtiger Faktor. Ich sag mal, im Privaten, die normale Gruppengröße läuft von 4 bis 6 Spielenden. 6 ist schon Obergrenze. Jetzt bestehen die meisten Teams aus mehr als 6 Leuten. Ne? Das heißt, wo wir so eine auch aus der Erfahrung jetzt so eine Grenze gesetzt haben, ist bei 15. Da teilen sich dann aber schon mehrere Spielenden einen Charakter. Das heißt, das ist dann auch nochmal ein extra Element, eine extra Mechanik, die wir mit einbauen. Wie spielen mehrere Leute zusammen einen Charakter? Wie teilen die sich das auf? Auch da sagen wir so, es muss eine Person geben, die in gewissen Abschnitten vom Spiel aktiv ist, beziehungsweise wenn wir den Namen eures Charakters sagen, muss jemand antworten. Wer das ist, wie ihr das macht, was geantwortet ist, ist uns egal, aber eine Person oder irgendjemand aus eurem Team muss antworten. Teilt euch das auf. Ne? Das ist schon eine spannende Beobachtung, die man da macht, weil das ist, wie da die Leute interagieren. Genau, und bei 15 ist es immer noch so, das ist noch eine Gruppengröße, wo du danach noch weißt, wer in dieser Gruppe war. Na, das heißt, wenn du wirklich, an Dynamiken arbeiten willst, wenn du noch eine ordentliche Diskussion zusammenkriegen willst oder so, ist das so der Punkt, wo das noch gut funktioniert. Darüber hinaus sind es einfach zu viele Köche für zu wenig Brei.
Das heißt vor allen Dingen so abteilungsbezogen vor allen Dingen, also dass man halt dann in einzelne Bereichen das Ganze dann anwendet und nicht sagt, hey, wir holen jetzt das ganze Unternehmen zu einem riesigen Ding hier zusammen. Selbst wenn es dann 40 Mitarbeiter sind, was ja jetzt keine riesengroße Unternehmensgröße ist, aber das wäre schon zu viel, um eben das Konzept dann wirklich so umzusetzen. Das müsste man dann einfach aufteilen. Finde ich spannend. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht in unterschiedlichen Abteilungen? Also sprechen Leute aus der einen Abteilung besser auf dieses Konzept an oder sind da irgendwie offener oder funktioniert generell der Ansatz besser in irgendeiner Abteilung als
in einer anderen? Das könnte man denken, ne? Wir sind da tatsächlich auch selber überrascht worden, ne? Also wir kommen ja beide aus dem MINT-Bereich. Jetzt ist auch so, dass das Klischee vom Nerdtum und von der Pen and Paper Bubble ist ja auch relativ techniklastig. Tatsächlich ist dem nicht so. Also was wir brauchen oder was das Team mitbringen muss, damit das mit dem Pen and Paper funktioniert, ist ganz plump gesagt, die müssen einfach Lust haben, sich auf was Neues einzulassen. Weil wir spielen ja zu 90-95% arbeiten wir mit Leuten, die noch nie von Pen and Paper gehört haben. Und die das dann quasi in unserem ersten Workshop das erste Mal erklärt bekommen und direkt auch machen. Das heißt, du brauchst da Leute, die Bock haben, was Neues auszuprobieren und die offen genug sind, sich darauf einzulassen. Genau, und dann hat sich jetzt auch gezeigt, dass es in der Regel sind es eher Teams, die sich an uns wenden, die das auch in ihrer Zusammenarbeit wo in der Zusammenarbeit auch ein relativ hoher Kommunikationsanteil zwischen den Leuten notwendig ist. Ja, also wir haben zum Beispiel ganz notwendig, am Anfang haben wir auch gedacht, wahrscheinlich sitzen wir nachher jedes Mal da mit Teams von Softwareentwicklern. Aber dem ist tatsächlich weniger so, weil da viele halt sagen, okay, also ich will jetzt hier keine Verallgemeinerung sagen, aber das, was wir quasi gehört haben, was an uns herangetragen wurde, ist so dieses, ne, sitzen dann da jetzt im Homeoffice, programmieren den ganzen Tag fröhlich vor sich hin und haben dann irgendwie einmal am Tag Daily und einmal im Monat irgendwie eine Retro oder so. Und da ist der Austausch nicht in so einer intensiven Art und Weise immer an der Tagesordnung, wie das in vielen anderen Teams zum Beispiel ist. Und da sind es eher diese Teams, wo wirklich viel kreuz und quer auch miteinander gearbeitet wird, die sich da an uns wenden. Genau.
Ja. Aber ist ja auch spannend und dann heißt es ja im Umkehrschluss auch, das, was schon grundsätzlich vorhanden ist, einfach nochmal anders zu nutzen und nochmal weiter unter Umständen auch zu vertiefen. Ihr hattet das ja eben auch mal kurz angesprochen, dass das auch teilweise, dass sich ganze Freundschaften über sowas halt entwickeln, einfach nur vor dem Hintergrund, dass man so intensiv dann miteinander auch irgendwo in den Austausch tritt wenn man dieses Spiel halt dann spielt. Finde ich sau spannend. Ich frage mich die ganze Zeit, was wir den Leuten noch rausgeben können, was ihr so aus eurer Erfahrung mitgenommen habt, was ihr so empfehlen würdet, mit Hinblick vielleicht auf Gruppendynamiken, aber vielleicht auch mit einfach anderen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, was man so als Team machen sollte, damit es einfach funktioniert.
Also da ist tatsächlich eine Sache, die mir vorhin noch eingefallen ist, die dann aber nicht mehr gepasst hat, ist, ein roter Faden, der sich durch viele Probleme durchzieht, ist sehr oft, dass jede Person für sich selber denkt, aber das ist doch selbstverständlich. Das ist doch vollkommen klar. Ja, also ich habe das so gemeint, das ist doch vollkommen klar. Die Diskussion war doch beendet, das war doch jetzt selbstverständlich. Und dass ganz viele Probleme da einen Teil ihrer Wurzel drin haben, dass man sehr, sehr, sehr von sich selber ausgeht. Ne? Und klar muss man das auch irgendwo machen, weil sonst kommen wir mit nichts vom Fleck. Aber das kann, glaube ich, sehr hilfreich sein, wenn man sich einfach wirklich öfter mal bewusst macht, diese Grundsätze in Frage zu stellen. Ne? So, wenn ich jetzt sage, so, ich brauche jetzt nicht nochmal, ich kriege eine E-Mail und jemand schreibt mir irgendwie einen Terminvorschlag, ob der passt, und ich sage so, schreibt zurück, ja, passt. Und dann denke ich mir so, ist jetzt vollkommen selbstverständlich, dass dieser Termin stattfindet. Weil ich habe ja gesagt, ich habe da Zeit. Ja? Aber die andere Person denkt sich vielleicht, naja, ich habe es jetzt nicht nochmal bestätigt, also ist hier kein Termin drin. Ne? Und dann hast du da auf einmal so, wo du dann Teams hast, wo dann sagst, ja, die Organisation klappt irgendwie nicht oder die Kommunikation klappt nicht oder da entbrechen dann Streits draus oder so. Also diese... Einfach nochmal zurückgehen und sagen, okay, ich denke, das ist selbstverständlich, ist es das wirklich, ja? Also da vielleicht einfach im Zweifelsfall nochmal eine Frage mehr zu formulieren.
Ja, finde ich stark. Also genau das meine ich. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass es auch aus der beobachtenden Perspektive, aber auch aus der Perspektive, die ja auch, also ihr seid ja beide auch selber in dem Prozess drin, dass ihr als Team funktionieren möchtet und auch müsst im Endeffekt. Und da ist ja auch nochmal eine Dynamik drin, dass man da auch einiges mitnimmt und auch irgendwo, erkennt ihr euch manchmal selber wieder in den Dynamiken in diesen Teams?
Klar. Ja, 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 klar. Also es ist schwieriger, weil wir leider keine außenstehende Spielleitung haben, die uns zuguckt. Das ist, wir müssen das selber deichseln. Eine Sache, die ja wirklich, glaube ich, jeder kennt, aber das ist, also für mich ist das eine Lektion, die ich immer wieder lernen muss, ist, dass Eigen- und Fremdwahrnehmung immer 180 Grad auseinandergehen. Oder vielleicht nicht 180, aber...
Bis zu 180 Grad auf jeden Fall.
Bis zu 180 Grad auseinandergehen. Ne? Also da hatten wir zum Beispiel mal eine schöne Erkenntnis. Ich schätze mich immer selber als sehr emotionalen Menschen ein. Ich bin sehr... Ich habe viel Pathos für Sachen. Es gibt eine Menge Hügel, auf denen ich gerne sterbe. Und irgendwann reden wir und Jasmin meint so, ja, ich weiß schon, ich meine, du bist ja immer so rational und so analytisch. Und ich so, bitte. hä? Und das ist was wir an uns oft sehen, ne? Also es hat auch was mit dieser Selbstverständlichkeit zu tun, ne? Es ist so, man denkt doch, hä, Jasmin weiß doch, dass ich ein emotionaler Mensch bin, die denkt es ja mit.
Wie kann man das nicht
sehen? Die weiß das. Genau, die weiß das ja über mich. Die weiß ja, wie ich so und so meine, wenn ich das und das sage. Also das auch ist, geht einher mit dieser Selbstverständlichkeit. Und das ist auch was wir in vielen, vielen Teams sehen. Auch da Eigen- und Fremdwahrnehmung. Mhm. Ne? Also auch nochmal zurückkommt auf das, wie nimmt diejenige wahr, die leitet, wie nimmt diejenige wahr, die beobachtet. Das ist ja das Team nochmal stärker. Ein Team wirkt auf außen anders als von innen. Prozesse, wo jeder im Team denkt, das ist jetzt super gelaufen, wirken von außen wie eine absolute Katastrophe. Das ist eins unserer großen Learnings. Dieses Coaching funktioniert schon. Ne? Dieses Coaching, von dem alle reden, das ist schon sinnvoll, weil es manchmal einfach genau das braucht, jemand neutralen. Mhm.
Der so ein bisschen den Anstoß auch gibt. Ne? Also ich glaube, ihr setzt da auch sehr, sehr viel Impulse. Ich denke, es ist gar nicht so sehr, dass ihr jetzt da hinkommt und irgendwie die Mega-Experten seid, die sagen, so läuft das jetzt. Sondern es ist wirklich eher dieses Aufzeigen und dieses Beobachten und dieses Klarmachen, hey, das und das und das und das. Und dadurch einfach Impulse zu setzen und irgendwo ja auch vielleicht das eine oder andere, was vielleicht eh schon da war, zu triggern.
Ja, also das ist auch so, ich würde sagen, so 70-80% von dem Mehrwert, den wir generieren, ist, dass wir den Leuten einen Spiegel vorhalten und vorhalten können und sagen, guckt mal. Oder sie quasi selber in den Spiegel gucken lassen. Ne? Also zu sagen, hey, da war diese eine Szene, da habt ihr das und das besprochen und danach ist das und das passiert. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Und dann hast du irgendwie drei Leute, die dann sagen, ja, ey, das war so eine angenehme Diskussion, die hat total viel Spaß gemacht. Und drei Leute, die sagen, das war die komplette Apokalypse, es war so durcheinander. Und dann gucken sich diese Leute an und denken so, was? Wie du mochtest die Diskussion nicht, die war doch super. Also was, wie konntest du das in Ordnung finden? Es war doch alles furchtbar. Und dieses Bewusstsein schaffen, ne, und dann ist wirklich nur noch so 20-30%, wo wir halt sagen, hey, guck mal, wenn das und das euer Thema ist, probiert doch mal ABC aus, ne, dass man so ein paar Tools und Mechaniken halt im Hinterkopf hat. Und die sind ja meistens wahnsinnig, wahnsinnig simpel. Das muss nichts Kompliziertes sein, ja.
Ja, meistens funktionieren die Sachen ja auch am besten, ne?
Genau. Und das heißt zum einen, dass wir, ne, diese Spiegel vorhalten mit, was sehen die Leute selber, also welche Erkenntnisse ziehen sie selber daraus, und dann nochmal, wo wir halt sagen, okay, für uns als Außenstehende hat das so und so ausgesehen, seht ihr das auch so, seht ihr das anders, also Spiegel vorhalten und selber reingucken und Spiegel vorhalten und mit jemand anderem reingucken.
Nee, es ist sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Also auch mit Hinblick darauf, dass jetzt natürlich nicht jeder sagt so, ja, Pen and Paper, das ist es jetzt für mich, aber dieses vor den Spiegel vorhalten, ich glaube, das sind Sachen, die müsste man oder sollte man auch, egal in welcher Teamstärke man unterwegs ist, immer mal wieder regelmäßig machen. Natürlich ist es natürlich die Königsklasse, wenn dann jemand Drittes dabei ist, der das von extern sogar macht und das auch regelmäßig macht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man auch jemanden vielleicht aus einem anderen Bereich mal dazu holen und sagen so, hey, so und so die Situation, aber diese Situation zu erzeugen, das ist ja der riesen Mehrwert, den ihr im Endeffekt bietet, und diese Spielfläche aufzubauen, auf der dann sowas einfach aus dem Spiel heraus passiert, also niemand sich direkt irgendwie persönlich angegriffen fühlt. Ich denke, das ist die Kunst. Finde ich mega spannend, fand ich vorher schon mega spannend, finde ich gerade noch fast ein bisschen spannender. Gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, können wir gerne mal ein bisschen drüber quatschen. Ich muss mich an der Stelle auf jeden Fall erstmal bedanken, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, dass ihr dabei wart und auch das Wissen mitgeteilt habt und das, was ihr so alles gelernt habt über die Zeit. Ich denke, der ein oder andere da draußen wird, oder der oder die ein oder andere wird da draußen was mitgenommen haben. Und ich bin mal gespannt, was wir für Feedback bekommen. zum Abschluss, habt ihr noch was ihr, ich sag mal, den Gründern da draußen oder vielleicht auch Gründungsinteressierten da draußen noch mitgeben möchtet?
Ich glaube, das trifft wahrscheinlich nicht auf jeden Menschen zu, aber wir merken jeden Tag, wie unfassbar dankbar und privilegiert wir sind, dass wir zu zweit sind.
Okay.
Wirklich eine Person zu haben, die da durch alles mit durchgeht, durch die ganzen Zweifel, durch die ganzen Steuererklärungen, durch jeden Brief vom Finanzamt, durch alle diese Sachen, ist unfassbar hilfreich ist schon überhaupt kein Wort mehr. Das, wie gesagt, da sind wir einfach super privilegiert, dass sich das so ergeben hat, aber das ist mein persönlicher Top-Tipp. Es muss nicht unbedingt ein anderer Gründer, eine andere Gründerin sein, aber Hilfe von außen oder also generell einfach eine vertraute Person ist so viel wert und da darf man sich auch nie zu stolz oder zu unsicher sein, nach dieser Hilfe zu fragen, weil es ist einfach...
Es bringt einen am Ende also, einfach nur weiter. Ne, man wächst dann, glaube ich, auch gemeinsam.
Ja, und gründen ist schon hart. Haha, sonst
wird es jeder machen. Sonst wird es jeder machen, ja, ganz genau. Jasmin, von dir zum Abschluss.
Ich glaube, der Punkt von Irmi, das ist schon so der Kern der Sache. Also das ist wirklich für uns, ist das Ding, warum es 12 Hire überhaupt geben kann. Ja, weil sowohl, ich bin jetzt mal so frei, das sozusagen, sowohl Irmi alleine als auch ich alleine, wir hätten das nicht hinbekommen. Ja, also weil wir hätten vielleicht jeder hätte einzeln irgendwas auf die Beine stellen können, aber das wäre niemals so stabil und so zukunftsfähig geworden, wie das, was wir da jetzt gerade am Machen sind. Und wir sind beide felsenfest davon überzeugt, dass das, was wir tun, wirklich langfristig auch funktionieren wird. Und das tut es halt eben genau wegen dieser Zusammenarbeit und wegen diesem Ping-Pong und eben auch wegen unserer unterschiedlichen Persönlichkeiten und weil wir das halt wirklich aktiv auch nutzen, dass wir so unterschiedlich sind. Ja, also nicht nur, dass wir, dass wir damit klarkommen. Klar rumpelt es dann auch mal, ja, und man muss sich damit auseinandersetzen. Aber das ist es halt einfach so dermaßen wert. und das ist halt das, was dafür sorgt, dass wir halt in vielen Dingen immer noch mal so 20-30% besser sind, als das, was jede einzelne von uns hätte zustande bringen können.
Das ist ja, hier gibt es ja diesen schönen Spruch, Teamwork makes the dream work. Und das ist ja irgendwo auch genau das, was da mit reinspielt. Und ihr arbeitet weiter an eurem Dream. Und wir schauen mal, wo sich das Ganze hinentwickelt. Ich bin echt gespannt. Und mal schauen, vielleicht sitzen wir ja irgendwie nochmal in einem Jahr zusammen oder in zwei und schauen mal, was bis dahin passiert ist. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns heute den Input gegeben habt. Und an euch da draußen, wir wünschen euch noch ganz viel Erfolg bei was auch immer ihr gerade tut. Haltet euch mal ab und an den Spiegel vor. Ich glaube, da könnte das ein oder andere Coole mit passieren. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Achso, ciao.
Lassen wir genauso drin.
Und ihr Format.
Lassen wir genauso drin.
Kevin, lassen wir genauso drin. Sehr gut. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.